Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute mit dabei Oliver Busch. Hi Olli.
Hey, und sehr schön dabei sein zu dürfen.
Ja, das ist mega und an alle Zuhörer und Zuschauer, ihr solltet dabei sein, weil wir nicht nur lernen, warum wir immer noch vom Silicon Valley lernen können. Aber bevor wir das beleuchten, Olli, vielleicht magst du noch zwei der Sätze zu deiner doch echt umfangreichen Vita erzählen. Und dann haken wir da direkt mal ein.
Okay, super. Ich bin seit 30 Jahren Marketing-Sales-Organisation, unter anderem 10 Jahre im Management von Meta Dach gewesen, zuletzt als COO. Habe Leidenschaft für Marketing und Organisationen und das lebe ich heute aus als Beirat und Geschäftsführer in der Social-Media-Agentur Marwave. Ich bin Trainer, ich bin Podcaster und versuche so ein bisschen diesen Silicon Valley Drive und diesen Wachstumshunger in ambitionierte Companies reinzukriegen, in verschiedensten Arten und Weisen.
Wir haben ja über Silicon Valley kurz gesprochen, aber du hast ja mit den 10 Jahren beim Meta Dach, du hast ja auch Agenturen, also du warst ja unter anderem Head of Agency, glaube ich, in der Zeit, hast du viele Agenturen gesehen und in dem Podcast erfährst du ja auch ganz, ganz viel. Das kenne ich ja von meiner eigenen Podcast-Serie. Aber wie kommst du darauf, dass du sagst, wir können immer noch vom Silicon Valley lernen, obwohl der Trump an der Macht ist und es nicht so richtig hip ist?
Ja, es ist ein bisschen unpopulär, im Moment zu sagen, wir können was von Amerika lernen. Da ist der Reflex von uns Europäern im Moment, auf gar keinen Fall werden wir irgendwas von denen lernen. Aber ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, eigentlich sich frei zu schwimmen und zu sagen, doch, wir haben eine eigene Identität, wir haben unsere Stärken, wir haben europäische Werte, wir haben deutsche Business-Werte, auf denen wir bleiben können. Und dennoch können wir uns selber selbstbestimmt aussuchen, ohne es draufkopiert zu bekommen, was wir lernen wollen. Beispielsweise diese Geschwindigkeit, dieses Großdenken, den Anker mal ganz weit rauswerfen in die Zukunft, die große Vision aufmachen und in diese Richtung laufen. Etwas weniger detailliert den Weg dazwischen planen, aber auf den nächsten Metern richtig Vollgas geben. Das sind Sachen, das kann das Silicon Valley halt besser als und das Silicon Valley sind jetzt nicht die größten Trump-Fans, zumindest nicht, wenn man mal von den Tech-Bros mal absieht.
Obwohl aber sie immer bei den rumschlawenzeln, ne?
Und auch lernen müssen tatsächlich.
Ja. Aber genau, die Geschwindigkeit ist ja ein echter Unterschied. Ich vermute mal, wenn du es auf der KMH-Spur ausgeben könntest, wie schnell wart ihr beim Meta unterwegs und wie schnell siehst du typischerweise jetzt Firmen in den Beritt,
die ihr so siehst? Ich habe bei Meta gestartet, als die ganze Company so knapp 4.500 Leute waren und war dann eine Dekade da, bis es so an die 100.000 Leute war. Und die Geschwindigkeit war zu jedem Zeitpunkt enorm. Ich habe immer gedacht, so jetzt ist es soweit, jetzt sind wir 10.000, jetzt sind wir 20.000, jetzt sind wir 30.000, 40.000 Leute. Jetzt muss es irgendwie träge werden. Und das ist bis zu den 50.000, 60.000 Leuten ist das nicht passiert. Es hat sich immer angefühlt wie ein Startup. Und das war die Art und Weise, wie organisiert wurde, die Art und Weise, wie Performance Management gemacht wurde, wie gesteuert wurde, wie Ziele gegeben wurden, wie Ziele revidiert wurden, wie entschieden wurde, was gut und was schlecht ist, was besser oder was schlecht ist als andere, wie Freigaben erteilt wurden. Wann muss ich fragen, wann muss ich nicht fragen? Don't ask for forgiveness. Sehr viel kulturelle Themen. Und das ist etwas, was ich heute nach wie vor in Startups, Scale-Ups und in den Mittelstand auch reinbringe. Entweder als Beirat oder als Trainer für einen Tag. Dieses High-Performance-Mindset kannst du tatsächlich kultivieren, musst du kultivieren, wenn du in diesen Zeiten gerade sagst, wir stehen im globalen Wettbewerb, wir wollen uns von der USA nichts mehr weiter vormachen lassen. Die Asiaten sind übrigens auch schnell. In Afrika gibt man auch Gas. Südamerika übrigens möchte man auch gerne am Wohlstand teilhaben. Mhm. Wir müssen Tacken schneller werden. Und dieses High-Performance-Mindset in den Mittelstand bringen, ebenso wie auch in jüngere, agilere Unternehmen, da ist immer noch Luft drauf. Wie viele Stundenkilometer? Gute Frage. Wenn wir sagen, Silicon Valley sind die 100 Stundenkilometer, die man fährt, nehme ich tatsächlich die meisten deutschen Companies, selbst wenn sie sich für agil halten, höchstens bei 50 Stundenkilometer wahr. Mhm. Im Mittelstand, wir haben einen ganz grandiosen Mittelstand, super innovativ, ohne Frage. Aber das Entscheidungstempo, das Bewegungstempo ist schon eher dabei 5 oder 10 Stundenkilometer.
Also extremst langsam in dem.
Extremst langsam, und das merkst du tatsächlich, dieses, okay, dann entscheiden wir nächste Woche nochmal oder treffen wir nächsten Monat nochmal in der nächsten Sitzung, reden wir nochmal drüber und dann können wir da drauf schauen nochmal. Anstatt zu sagen, okay, entscheiden wir jetzt und wenn es falsch ist, machen wir es morgen anders. Mhm. Einfach mal versuchen, das Entscheidungstempo von allem wirklich Faktor 10 höher zu setzen. Was würde passieren, wenn wir das tun?
Ja.
Ne? Du hast immer Sachen, die du langsam gehen musst, aber das sind sehr wenige.
Wofür sind auch Führungskräfte da? Ne? Für die Entscheidungen, die da sind, da kann man natürlich sagen, die müssen immer wohl überlegt sein. Warum hast du das als gut wahrgenommen?
Es ist tatsächlich, wenn du zum ersten Mal an eine Silicon Valley Company kommst, nimmst du es nicht nur als gut wahr.
Mhm.
Die gemütlichen Mittagessen gehen weg. Die Zeiten, ich mache mal eine Geschäftsreise für einen Termin, vielleicht packe ich noch einen zweiten mit drauf, sind weg. Die ein- oder zwei Stunden-Meetings sind weg. Du hast tatsächlich in diesem, wenn du diesen Speed dir zu eigen machst und dadurch aber auch die Wettbewerbsfähigkeit als Preis dafür spürst, dann gewöhnst du dich daran, dass du halbe Stunden-Meeting hast, indem du in den ersten 5 Minuten dich interessierst, wie geht es deinem Gegenüber?
Mhm.
Vielleicht erfährst du da mehr als häufig in einem normalen deutschen Business-Meeting im spießigen Konferenzraum. Dann gehst du 20 Minuten all in aufs Thema und triffst Entscheidungen und 5 Minuten Summary und dann beginnt auch schon dein nächstes Meeting. Und das machst du mal
16 Mal mindestens.
Das machst du mal 16 Mal an einem Tag durch und das jeden Tag. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das sacken lässt, würden alle deine Leute im Unternehmen so machen, so oder so ähnlich, was du dann eine mehr Speed, eine mehr Produktivität hast. Klar, da werden auch Fehler gemacht, aber wer keine Fehler macht, fliegt raus. Kennen wir Sun Microsystems? Don't ask for permission, ask for forgiveness. Diese Sprüche machen alle ihren Sinn, sobald du sie auch in die Company-Kultur reinkriegst.
Jetzt machst du High-Performance-Kultur, ist ja so ein Thema. Ein Beirat und ist ja auch ein Thema von dir. Zieht sich das dann so durch, dass du sagst, das vermissen wir oder das brauchen wir als deutsche Unternehmen oder als Europa sogar? Und deswegen hast du all die Initiativen mit ASAP und auch den ich weiß, wie das Ganze mit dem Beirat.
Das wird mir zu persönlich, Jubin. ich glaube, mein eigener Kern, da muss man sich selber reinhorchen, ist so ein bisschen so eine Digitalisierungsungeduld.
Mhm.
Das steckt irgendwie mit drin. Ungeduld, Ambition, steckt aber auch an vielen anderen drin. Ich hatte im Silicon Valley-Umfeld in der globalen Arbeit die Chance gehabt, da dran zu schnuppern. Das jetzt in Beiratstätigkeiten weiterzugeben in Companies, die es wirklich gebrauchen können. Erst auf dem C-Level, dann auf dem D-Level, dann in die Teams. Macht total Sinn. Das in High-Performance-Mindset-Trainings in C-Level, D-Level, Teams reinzubringen, macht total Sinn. Als Geschäftsführer bin ich in der wohl schnellsten und dynamischsten Social-Media-Agentur, die Europa gerade zu bieten hat, bei Marwave. Fest mit drin. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht langsamer werde. 130 Gen Zs, die schneller rennen als jeder bei Facebook. Das ist unfassbar. Da bin ich gerade mal im normalen Tempo mit dabei. Da muss ich gucken, dass ich mit dranbleibe. Es ist unfassbar, wie schnell die unterwegs sind. Aber auch mein Podcasting ASAP Digital, der Podcast zu digitalen Ungeduld, hat viel damit zu tun, die Gäste zu finden, die Stories zu erzählen haben, wo ihnen Digitalisierung und Transformation besser gelungen ist als andere.
Mhm.
Und da ist es immer ganz interessant. Es geht niemals ums Kabel, es geht niemals um die Software, es geht niemals um den Tech-Anbieter, ob das jetzt gelungen ist oder nicht gelungen ist. Es geht um das Mindset der Führungskräfte und wie die in der Lage sind, ihr Mindset auf andere Menschen zu transferieren. Das ist so mein roter Faden, der sich darin gefunden hat.
Okay, ja cool. Mindset kann ja ganz unterschiedlich sein. Wie müsste das Mindset denn sein, also wenn du das mal malen könntest?
Ich glaube, es ist wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass Zeit kostbar ist, dass Lebenszeit kostbar ist, dass wir als Menschen dazu neigen, unseren kleinen Couch-Potato doch auch irgendwie zu pflegen, also die Wochen auch mal davon fließen zu lassen, dass wir als Menschen auch viel in Sicherheitsdenken sind, viele Ängste vor uns rumschieben und Ambitionen klein basteln, bevor wir sie überhaupt laut ausgesprochen haben. Überhaupt, dass wir Ambitionen niemals laut aussprechen. Das könnte jemand mitkriegen, dafür accountable halten. Und wenn du da einmal dieses Gefühl vermittelst, dass es absolut menschlich ist, Couch Potato und ängstlich zu sein, und dann sagst, komm, lass uns doch mehr aus unserer Lebenszeit rausholen. Wann bist du richtig glücklich? Boah, richtig glücklich wäre ich, wenn ich dieses Jahr, wenn ich das und das schaffe. Das wäre toll. Wann wärst du noch ein bisschen mehr glücklich? Und dann das auch noch drauf. Ist das völlig unrealistisch? Nein, aber du weißt ja. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, alle drüber hinweg, sowohl in der persönlichen Entwicklung, in den Ambitionen, die wir für unsere Kunden setzen, in der Ambition, die wir für unsere Companies setzen. Und das kannst du ganz strukturiert tatsächlich auch tun. Dir Größeres vornehmen und es dann auch tatsächlich erreichen. Vorbilder gibt es genug.
Genau, dieses Größere vornehmen, da haben ja viele immer Angst, ja, dann erreiche ich es nicht und habe gefailed, ne? In dem Zuge.
Richtig. Und sich damit, das okay werden zu lassen, ne? Mhm. Dieses aus der Komfortzone rausgehen, sich committen, damit fein zu sein, dass auch nicht alles erreicht wird. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man sich überhaupt irgendwas Großes vornimmt. 50%-Ziele setzen, das Modell dazu.
Ja. Ich kann es so ein bisschen aus unserer Firma erzählen. Wir haben ein total kleines Marketing-Team, also innerhalb der Synergy, und da setzen wir uns auch Ziele und mache ich immer relativ hoch, und am Anfang ist so, ja, und wenn ich es nicht erreiche, bekomme ich halt eine schlechte Schulnote, ne? Mhm. Ja, aber was ich damals bei der IBM gelernt habe, ist, keine Angst vor großen Zahlen, du denkst ja anders, ne? Also mir geht es ja nicht darum, dass du mit dem, was du jetzt machst, dein Ziel erreichst, sondern dass du irgendwie anders denkst, um ein größeres Ziel zu erreichen. Weiß nicht, ist es sowas oder sind es andere Themen?
Also wenn ich in High-Performance-Mindset in Teams reingehe und schule, dann gehen wir eigentlich recht strukturiert über den Tag vor, indem wir uns der Ausreden, die wir als Menschen haben, uns erstmal bewusst machen. Wenn wir uns nicht bewusst sind über unsere Ängste und Ausreden, dann können wir sie auch nicht bewusst durchbrechen. Dass wir dann den Anker weiter auswerfen. Was ist eigentlich grandios? Was würde uns richtig glücklich machen? Was würde die Kunden richtig glücklich machen? Was würde die Company richtig glücklich machen? Und dann reden wir über die, wie kriege ich das jetzt operationalisiert? Und wie kriege ich dafür gesorgt, dass das tatsächlich am Ende des Jahres passieren wird? Ein interessanter Trick dabei ist übrigens, und das weißt du als alter Psychologe,
ich?
Hobby-Psychologe auch. Nee, ich bin ganz sicher, dass du das weißt, dass wir als Menschen dazu neigen, etwas, was wir schon haben, weitaus härter zu verteidigen, als etwas, was wir noch bekommen wollen. Sprich, etwas, wo wir uns reingefühlt haben in die Situation, eine Ambition, wo wir sagen, oh ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie das sein wird, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, als Company, mit dem Kunden, für mich selber, werden wir weitaus härter verteidigen, als etwas, was ich mir auf die To-Do-Liste schreibe. Das ist auch ganz interessant, solche psychologischen Tricks damit tatsächlich reinzuholen. Aber wir sind in vielen Themen gerade drin.
Ja, aber okay, das ist ein Teil des Mindsets, ne? Also ja, habe ich das verstanden.
Mindset ist eine große Sache. Aber ja, über Ambitionen sprechen wir auch.
Aber ist das nicht das gesamte Feld, auch wie das Silicon Valley denkt? Oder nicht nur Silicon Valley, Amazon ist ja gar nicht Silicon Valley, aber sagt ja immer Day One oder Day Zero, sagt doch.
Ja.
Jeff Bezos, ne? Also denke mal Day Zero. Und das sind doch ähnliche Muster dann dazu, ne?
Tatsächlich habe ich das erst letzte Woche in einem Training gesagt. Dieses Gefühl in der Company, was sich häufig breit macht, dass es bisher ja ganz einfach war, aber die nächsten Challenges, die vor uns liegen, jetzt gerade ist es richtig schwer. Und wenn du dann mal ein bisschen kritischer mit diesem Gedanken umgehst, jetzt gerade ist es für uns alle schwer, bisher war es einfach. Was damals einfacher, als die Company gegründet wurde und man aus dem Nichts sich gegen Top-Wettbewerber irgendwie durchgesetzt hat. Nein, das war auch nicht einfach. Und es ist auch jetzt nicht einfach. Aber wenn wir jetzt diese Day-Zero-Denke reinnehmen, was wäre, wenn wir jetzt gerade starten würden mit aller Kraft und Energie und uns jetzt was Großes vornehmen? Dann kannst du ganz anders rannehmen. Das ist bei Facebook beispielsweise mit This Journey 1% Finished. Als aktuelles Mantra, was jeder jeden Tag mit sich rumschlägt. Was wäre, wenn wir nicht 80% fertig sind, sondern wenn wir gerade erstmal das erste 1% angekratzt haben? Und wenn es sich nach 2% anfühlt, dann mal größere Ziele setzen. Und das macht Spaß, das macht Freude, damit kannst du auch Leute anstecken.
Ja, die Deutschen würden dann sagen, oh Mensch, dann werde ich ja immer nur so auf Hochleistung getrimmt, ne? Renne dann immer nur 100% und dann verbrenne ich.
Richtig.
Aber das ist wahrscheinlich das, was dir auch begegnet in solchen Diskussionen. Ja,
deswegen habe ich für mich den Happiness-Triangle tatsächlich aus der Praxis heraus auch entwickeln können. Happiness-Triangle, es bringt überhaupt nichts zu sagen, komm, wir hängen uns 300% für die Company rein. Jeder kann nur 100%. 300% ist totaler Quatsch. Ne? Aber dieses Gefühl, 300% hänge ich mich für die Company rein, aber dann verbrenne ich. Es ist Quatsch. Ich muss schauen, dass ich mich für die Company reinhänge, hier meine KPIs drauf habe, wann gut ist und sehr gut ist. Was ich für den Kunden tue, damit die Kunden auch happy sind. Zweite Achse des Happiness Triangles. Und was ich für mich tue. Und wenn ich jetzt zusehe, dass ich alle drei Seiten permanent darauf kriege, dass sie gleichzeitig happy sind und nicht nacheinander gleichzeitig, dann kriege ich tatsächlich ein Flywheel rein, mit dem alles sich weiter nach vorne schauen. Was hast du in einer Company, wo die Mitarbeitenden brunzhappy sind und die Company-Zahlen auch stimmen, wo die Kunden auch total zufrieden sind? Ne? Das ist unstoppable.
Ja.
Aber nur versuch's. Also wir müssen jetzt die Kunden glücklich machen. Mitarbeiterzufriedenheit zählt gerade nicht. An dem Moment hast du verloren.
Das ist Perpetuum mobile, baut man ja eigentlich auf. Ne? Also wenn man alle drei Sachen vernünftig bedient.
Es klingt total theoretisch. Tatsächlich lebe ich das bei Marwave in der Social Media Agentur. Das lebe ich mit den anderen Gründern der Companies, die ich berate. Und das habe ich tatsächlich für mich auch bei Meta oder Facebook im Team praktisch entwickeln dürfen, so dass es tatsächlich auch dieses Happiness Triangle Teams von Singapur, Sydney bis New York tatsächlich übernommen haben.
Mhm.
Diese Denke, versuch doch mal ein Und, nicht ein Oder, nicht Kunden oder Mitarbeitende oder Kammer. Versuch mal ein Und. Und dieses Und, das triggert uns tatsächlich auf Ideen, die uns von der Mittelmäßigkeit abheben. Entweder oder bringt uns immer in eine Mittelmäßigkeit. Wie könnte ich beides Gegenläufige gleichzeitig erreichen? Das bringt uns zu Spitzenleistung und zu High Performance.
Ich habe eine Analogie gerade. Jetzt ziehen wir aus dem Nähkästchen. Wir haben eine Kundensituation, wo wir knapp 30% teurer sind als der zweite Mitbewerber. Also ja. Wir sind da im Pitch. Wir wissen das grob. Wir sind aber einfach richtig runtergegangen auf unser Angebot. Da geht nichts mehr. Rein rechnerisch ist jeder Euro mehr, dann bringen wir Geld mit.
Ja.
So, bei der Kalkulation, Aufwandschätzung und so weiter. Wie die anderen das machen, keine Ahnung. Jetzt haben wir aber ein Projekt gestartet, ein Hackathon, haben gesagt, wie wäre es, wenn wir es schaffen, den Kunden noch glücklicher zu machen und weniger Zeit zu gebrauchen. Mhm. Und da sind die jetzt 5 Tage dran mit einem AI-Case, um zu überlegen, wie kann ich mit AI das Projekt so weit durch, also alle Schritte irgendwie mit AI-Unterstützung durcharbeiten.
Großartig.
Großartig. Das setzt gerade total viel frei, aber es bedeutet innerhalb unserer Gruppe auch immer voll viel Überlegung, ne? Weil es dann, ihr könnt jetzt einfach 15 Tage, 25 Tage investieren, ne? Das ist Ding, könnt ihr in die Grütze gehen, haben wir wahrscheinlich auch deine Beratung noch notwendig. Aber ich finde das total spannend, weil die Personen da jetzt echt heiß wie Frittenfett sind. Also waren sie vorher schon, aber jetzt sind sie noch heißer.
Aber da hast du gerade Silicon Valley Mindset par excellence reingebracht. Die Situation habe ich immer wieder in der Praxis gesehen, dass Leute einen Bruchteil der Kapazitäten eines Wettbewerbers hatten, um einen Job zu machen.
Mhm.
Und diese künstliche Verknappung von wir müssen es mit so wenig Ressourcen schaffen, bringen die Leute bei einem Facebook, bei einem Google, bei einem TikTok und Konsorten, bringen die immer wieder dahin, anders zu denken. Wenn ich erinnere mich an einen Controller, wo ich sagte, wow, es ist schon unglaublich, was diese eine Person dort macht. Und die Führungskraft sagte, ja, da hatte ich bei Microsoft, hatte ich 10 Leute für den gleichen Job. Ich darf es nicht vergessen, dass die Person hier noch zur Hälfte für die Europachefin arbeitet. wenn du so viel mehr zu tun hast, priorisierst du anders. Das ist das eine. Du machst halt ganz viele Dinge nicht. Wir sind ja alle nur Menschen. Irgendwann müssen wir schlafen. Es ist ja nicht dieses Ausquetschen bis zum Burnout, sondern es ist Dinge nicht tun. Und das andere ist es, Dinge anders tun. Vielleicht auch IT um Hilfe bitten, externe IT, ein Projektvorschlag, ein neues Tool reinholen, um Dinge anders zu machen. Wenn wir das aber nicht tun, wenn wir einfach die 9 Leute mehr einstellen, oder 9,5 in diesem Beispiel, dann holen wir uns diese ganze Komplexität, die ganzen Kosten rein und wir werden kein bisschen besser.
Und das ist eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Themenschwerpunkt. Ihr seid ja, weil du bist ja Marketier, seit über 3, unter anderem, ne? Also hast ja mal angefangen.
Marketer aus Leidenschaft. Ich wollte mit 8 Jahren ins Marketing.
Okay. und wir sind ganz stark im B2B, auch herstellende Industrie ja tätig. Da kommen wir zu zwei Sachen. Die Geschwindigkeit kommt rein, AI kommt rein, die Art und Weise, wie die Konkurrenz da ist. Und da straucheln aus meiner Sicht viele Unternehmen. So, was mache ich denn jetzt? Ne? Was mache ich jetzt aber mit Social Media? Ich kann doch nicht auf TikTok gehen. Wir sind dann B2B-Unternehmen oder muss ich wirklich auf LinkedIn jetzt als Geschäftsführer was sagen oder nicht? Oder welche Strategien gibt es da? Das wäre so mein, ja. mein zweiter Block. Okay, dass du ja sagst, ist klar. aber siehst du da auch schon, ihr seid ja eher im B2C-Umfeld oder D2C, glaube ich, stark zugange. Aber siehst du da bestimmte Patterns und Muster, die man einfach global auch sehen kann, also auch für B2B?
Also ich glaube, jeder muss heute in Social Media seinen Weg tatsächlich finden. Es ist eine Frage der Zielsetzung. Das als erstes zu definieren, was möchte ich erreichen, wenn ich da reingehe. Ich glaube, dass es auch im B2B-Segment keine Company ist, die keinerlei Zielsetzung in Social Media hat oder haben soll. Alleine unter Corporate Branding muss ich mich im Social Media Umfeld umtreiben. Als Employer Branding, alle haben einen Fachkräftemangel und alle wollen die nächsten Zielgruppen reinholen. Wie soll sich jemand aus der jungen Zielgruppe und den künftigen Zielgruppen entscheiden, für ein großes Unternehmen da einzusteigen, wenn es intransparent ist wie in den 80er Jahren? Ja. Natürlich möchte ich die Führungskräfte sehen. Ich möchte in die Company reinschauen. Selbst der Bundesnachrichtendienst hat gerade eine prämierte Kampagne aufgesetzt.
Wir suchen Terroristen oder sowas, ne?
Ja, richtig. fand ich ein ganz hübsches Beispiel tatsächlich. Wir können die Company nicht zeigen, wir können die Kollegen nicht zeigen und wir können die Führungskräfte nicht zeigen. Hm. Und trotzdem, selbst wir als Bundesnachrichtendienst, wenn wir noch irgendjemand gewinnen wollen, müssen wir da raus und müssen präsenter werden, wir müssen Teil der Öffentlichkeit werden. Und das trifft, glaube ich, auf jedes mittelständische Unternehmen genauso zu und da kann ich nur dringend zu anmerken, ob ich meine Zielgruppe und wie ich meine Zielgruppe dann tatsächlich auch für eher Marketing-Sales-Ziele erreiche und wo und wie. Das ist dann etwas, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Wenn ich Atomkraftwerke verkaufe oder große Schiffe, möglicherweise nicht. Wenn ich in Richtung LKW oder Anlagen oder Verbrauchsmittel denke, dann würde ich mir tatsächlich schon Gedanken machen, wie ich eher auch in die schnell drehenden Medien reinkomme.
Ja,
aber auch Geschichten zu erzählen aus ihrem Unternehmen, die sie auch wirklich erzählen sollten und können.
Die Gen Z sitzt ja quasi mittendrin, hat ja, du hast ja gesagt, 130 Kollegen, ne, bei Marwave.
130 KollegInnen, genau, und alle wesentlich jünger als ich, genau. Ja. Ungefähr so 20 Jahre Minimum.
Auf LinkedIn habe ich auch mal was Privates und mal was Politisches gepostet. Da gab es dann öffentlich vor allem gute Rückmeldung. Dann als Direct Message hatte ich auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Auch die Frage, also muss man wirklich auf LinkedIn sich dazu äußern? Muss man wirklich als Firma sich dazu äußern? Aber die Frage ist, das waren meistens von älteren Personen. Wie sehen das die Jüngeren?
Das ist eine sehr gute und sehr interessante Frage. Ich glaube, es geht darum, greifbar zu werden für Menschen. Also ich poste auch in meinen verschiedenen Rollen recht viel. Ich finde es ganz erstaunlich, wenn ich etwas rein Faktisches poste, läuft es schlechter, als wenn ich ein Foto von mir reinsetze. Ich finde es völlig awkward, ein Foto von mir reinsetze und ein Point of View mit einer fachlichen Komponente reinbringe. Das läuft vielfach so gut. Mhm. Ich glaube, unsere Zeit ist heute so, auch in den älteren Zielgruppen, dass wir zwar in LinkedIn nichts rein Privates sehen wollen und während der Arbeit nicht unseren Facebook-Feed durchsurfen, aber schon etwas Persönliches. Ich möchte diese Person zu greifen kriegen. Wie tickt die? Wie denkt die? Wie kann ich mit der Geschäften machen? Wozu kann ich sie fragen? Welchen Rat hole ich mir dort? Mhm. Da greifbarer werden, haben wir, glaube ich, alle auf Linie. Wenn ich jetzt aber aus dem B2B-Feld vielleicht auch rausgehe, Social Media ist nicht mehr das ergänzende Medium in der Mediennutzung nahezu aller Zielgruppen, sondern es hat sich mittlerweile zum Kernmedium entwickelt für fast alle Zielgruppen.
Ich glaube, das muss man unterstreichen. Also,
es ist das,
das sagst du jetzt so ruhig.
Im Tag. Ja. Es ist nicht mehr TV, es ist nicht mehr Plakat, es ist schon lange nicht mehr Print. Wer den Zeiten hinterher weint, ja, fein, das ist in Ordnung. Aber kann ich auch verstehen. Aber es gibt nur noch wenige Zeitungen, die noch profitabel sind. Social Media ist das Kernmedium. Und wenn ich mich als Unternehmenslenkerin dazu entscheide, Social Media einfach gar nicht zu nutzen für meine Business-Ziele, dann habe ich mich gerade vom lasse ich das Kernmedium liegen. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Da würde ich dringend zu aufrufen, das nicht zu tun. Wenn ich mich an junge Zielgruppen wende, ist es ein Muss. Wenn ich mich an ältere Zielgruppen wende, ist es eine tolle Chance. Ich nehme mal das Beispiel, die Social-Media-Agentur Marwave hat für den Kunden ATU in den letzten Monaten eine grandiose Kampagne geleistet. ATU war in Social Media bekannt für Amateure treiben Unfug. Das war das, was die Zielgruppe immer nur zurückgespielt hat, wenn die Marke etwas gemacht hat. Diese Marke in Social Media zu übersetzen, dass sie dort richtig wirkt und passend wirkt und nicht wie jemand mit einem Megafon in einer Dinner-Konversation. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die jungen Menschen ATU hypen mittlerweile. Die Hauptprotagonistin Madi ist gerade auch in der Werben und Verkaufen entschieden und das Ganze geht durch die Awards. Die junge Zielgruppe ist erreicht. Was ich so spannend ist, finde, dass die ältere Zielgruppe 50 plus, 60 plus nicht so kritisch ist mit was Werblichen im Social Media. Mhm. Hat aber nichts dagegen, wenn es anständig und entertaining gemacht ist. Das heißt auch, ich sage jetzt mal, das soll nicht diskutiert werden, die ganzen Klaus Dieters, die der Marke ATU folgen, haben nichts dagegen über einen neuen, frischeren Style, einen jugendlicheren Style. Und auch die kann ich damit erreichen. Es ist nicht so verpflichtend. Ja. Es schadet nicht, es gut zu machen.
jetzt kenne ich ATU auch, weil wir unseren Flotten dort warten lassen oder die Räder wechseln lassen.
Ich hoffe, du kannst Amateure treiben Unfug da nicht unterstreichen, sondern bist bei der Moderne.
Ja, es gibt gemischte Rückmeldungen dazu, ne? Also ganz stark von der Filiale abhängig. Ich finde es ja super, dass sie da Gas geben. Folgt denn auch die Firma dann einfach dem Spirit? Ich kenne die Kampagne jetzt nicht, aber folgt da auch dem Business was?
Das ist ja immer das Schöne, dass Marketing, gut gemachtes Marketing, was nach außen wirkt, ob B2C oder B2B, immer auch nach innen wirkt und dann auch aufgenommen werden kann, muss und soll. Bosch ist, glaube ich, eins der besten Beispiele aus Deutschland, like a Bosch. Mhm. Die Kampagne war ebenso sehr nach außen gerichtet, wie sie auch nach innen gerichtet ist. Und dann muss ein gutes HR-Team und internes Kommunikationsteam das aufsehen, um auch die Mitarbeiter anzuzünden. Da hängt man dann auch seine Mitarbeiterentwicklungen, sein People-Development-Themen mit dran. Nutzt den Funken, da hängt mal seine Zielsetzungen und Zielerreichung mit dran. Den Schwung muss man mitnehmen, das Momentum.
Ja.
Okay. Wenn ATU das nicht machen würde, wäre das echt eine verpasste Chance. Da steckt so viel Energie, jetzt da immer wieder Star zu sein, von Freunden angesprochen zu werden. Mein 18-Jähriger hatte gerade einen Kumpel da gehabt, der Kumpel sagt, ich bin im Social-Media-Video aufgetreten. Sag ich, oh, das ist eine super Sache, mach das mehr. Bei Marwave ist gerade eine junge Mitarbeitende berühmt geworden dadurch. Die macht ATU. ATU, Matti! Das ist so interessant zu sehen, wie das wie ein Lauffeuer durchgeht und die Gruppen erreicht.
Ja, Brand ist dann wirklich mal the guiding light, ne? In dem Kontext zusammen.
Ja, richtig. Nach innen wie nach außen.
Mhm. Glaubst du, dass Wie verortest du da den deutschen Mittelstand ein in Bezug auf Marketings? Ich glaube, alles, was wen du siehst, die haben ja schon mal eine Schwelle genommen, dass sie sagen, sie arbeiten mit euch zusammen. Aber du hast ja auch viel Kontakt zu Firmen, die ja nicht mit euch zusammenarbeiten. Wie ist so da dein Gefühl?
Also die großen Consumer Brands merken, dass das Social Media ihnen noch nicht das liefert, was es eigentlich per Nutzungsintensität liefern sollte. Mhm. Deswegen sind die großen Consumer Brands aus den großen werbetreibenden Industrien gerade schon sehr stark im Dialog mit Marwave, um da den Durchbruch zu schaffen und Marken zu übersetzen und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie Marketing geplant und aufgesetzt wird, zu verändern. Wenn du Media und Kreation gleich zum Beginn der Planung schon mal separierst, hast du in dem Moment schon für Social Media kaputt gemacht. Mhm. Wirkung wirst du dort nicht mehr sehen und optimieren können. Auf der B2B-Seite sehe ich tatsächlich da auch noch viel Potenzial, Dynamisierung reinzubringen und auch viel Lust und auch viel Potenzial. Ich hatte kürzlich in Hessen einen Mittelstandskongress mit einer Keynote eröffnen dürfen zum Thema, was Deutschland oder was der Mittelstand in Hessen jetzt aus dem Silicon Valley lernen kann. Solche Vorträge mache ich mit großer Begeisterung, weil es ein bisschen die digitale Ungeduld kann ich wieder auf andere übertragen. Das macht mich immer glücklich. Und da habe ich schon, den Ort habe ich schon verlassen mit einem Stolz und auch mit einem Eindruck, dass wir alle stolz sein sollten auf unseren Mittelstand in Deutschland. Mhm. So unfassbar viel Innovation, Genialität, so viel Stabilität und Resilienz, so viel Denken in Familienhistorien. Langfristiges Denken haben wir. Ja. Nur auf eine andere Art und Weise als im Silicon Valley. Da ist unfassbar viel, worauf man aufbauen kann. Und wenn man da jetzt noch schafft, so die paar Ambitions- und Geschwindigkeitswerte noch draufzupacken und etwas agiler zu werden, etwas mutiger zu werden, etwas größer zu denken, etwas größer zu formulieren. Wir machen auch alles immer ganz klein und haben und Leistung ist in Deutschland auch ein Wort, was nicht mehr so gut funktioniert, nicht so gut resoniert. Davon müssen wir uns mal wieder frei machen. Dürfen wir uns frei machen. Und da sehe ich für den Mittelstand ganz viel Potenzial. Es setzt auf einer enorm guten Basis auf. Aber jetzt mal Gas geben.
Jetzt mal
Gas geben. Es steht eine Menge auf dem Spiel und wir haben eine gute Ausgangsbasis.
Ich glaube, das wird häufig vergessen, ne? Dass wir in Deutschland mit den, gerade so den Hidden Champions, also gerade mit denen ja auch ganz, ganz viel in der Welt machen. Wir haben natürlich auch viel zu verlieren, aber da kommen wir, glaube ich, auch zu dem generellen Punkt vom Anfang. Wenn man Sachen hat, die man verlieren kann, versucht man die ja immer zu beschützen. Und wahrscheinlich ist jetzt der Weg, und das ist jetzt mal philosophisch von mir formuliert, jetzt der Weg zu sagen, ja, verstehe ich, aber du musst nochmal neu denken und vielleicht machst du auch was kaputt, was du aufgebaut hast, aber sonst wird es ein anderer kaputt machen.
Aber da möchte ich tatsächlich einhaken. Dieses Umdenken zu jetzt langsam kommen wir am Punkt, wo ich etwas Aufgebautes verlieren könnte. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um das Beiratsthema nochmal reinzubringen. Auf der einen Seite bin ich als Beirat bei Companies dabei, auf der anderen Seite baue ich für Companies Beiräte unter diebeiratsarchitekten.de. Mit den gleichen Köpfen im Mittelstand, mit denen ich die letzten 20, 30 Jahre hier marschiert bin, kriege ich nicht mehr neue Ideen raus. Mhm. Also im seltensten Fall kommen völlig neue Impulse, Schrägdenken, sich in Frage stellen, sich mal reiben und sagen, nee, das sehe ich völlig anders. Oder lass uns mal völlig frei denken. Das kriege ich nicht mit einer fixen, homogenen Truppe hin. Und das kriege ich auch nicht mit hierarchischen Denken rein, was du häufig in so Leadership-Teams drin hast. Das ist der Moment, wo auch deutsche Companies, und bei uns ist es nicht allzu sehr verbreitet, überlegen sollten, einen freiwilligen Beirat, ich nenne es gerne Challenger Board, reinzunehmen. Nicht der Beirat, der mich kontrolliert und mir immer wieder ein schlechtes Gefühl gibt, für den ich irgendwie arbeite, was Report. Mhm. Nee, ganz anderer Beirat. Ein Beirat, dem ich zwischendurch meine Sorgen und meine Gedanken reinwürze und der sich selber organisiert, der sagt, ich habe alles vorbereitet, muss nur dazukommen und wir werden über deine größten Sorgen heute reden und mir die Perspektiven und Erfahrungen reinbringt, weil die das schon mal gemacht haben, wo ich in meiner Wachstumsphase Unternehmen das nächste rein möchte. Diese Art von Beiräte brauchen wir in Deutschland mehr und die sind einfach zu bauen. Das ist nicht schwierig. Ich muss es nur einmal vorne gut konzipieren, durchdenken, die richtigen Leute finden und dann dafür sorgen, dass die Leute mir als Unternehmer helfen und nicht, dass ich den Leuten irgendwie helfe.
Also die Beiräte sind dann halt quasi ja für das Unternehmen da, ne? Also in dem Sinne nicht für den Gesellschafter, das ist ja die klassische alte Denke, alte ist einfach
richtig
die typische, sondern dann ja für den, also als Sparringspartner für die Geschäftsführung. Ne?
Richtig, das eine ist der eher die Aufsichtsrat-Denke, ich versuche das Kapital der Eigentümer zu kontrollieren, mhm. und entlasse,
schützen,
den,
ne?
entlasse den CEO. Mhm. Das ist die Kontrolldenke. Und tatsächlich haben wir in Deutschland übermäßig Boards, die derart geprägt sind. Und auch Beiräte in Startups und Scale-Ups sind häufig so gebaut. Die Challenger-Boards mit, ich hätte gerne, dass mein Führungsteam einfach mehr Impulse kriegt. Ich selber möchte mehr Impulse haben als CEO. Ich möchte, dass mein Führungsteam mehr Impulse hat. Und wir holen uns ein paar Leute, die unsere nächste Challenge schon mal gemacht haben. Ja. Das ist das, was uns, glaube ich, durch die nächsten 2, 3 schwierigen Jahre weitaus besser trägt und uns auch einen anderen Impuls bringt. Und da ist Vertrauen ein ganz großes Thema. Mhm. Erwartungsmanagement gehört da rein und einen ordentlichen, ich nenne es gerne Rigger, ein ordentliches Setup, wo ganz genau klar ist, so arbeiten wir hier, damit alle nachher glücklich werden. Und damit kriegst du es eigentlich ganz gut aufgesetzt.
Und mit diesem Triangle würde ich gerne aufhören, weil da ist ja auch wieder eigentlich das Dreieck drin.
Ja.
Das fand ich als nicht die Quintessenz, aber als ein der Key Topics, die ich jetzt noch mitgenommen habe, das Dreieck mitzunehmen. Das Dreieck mitzunehmen, wo man klassischerweise damals ja mal gesagt hat, du kannst nicht alles drei machen.
Ja.
Und du sagst, doch, machst es und. Und musst es vielleicht nicht im Dreieck denken.
The power of and ist tatsächlich etwas, was sich alle rausnehmen, mitnehmen können, was am einfachsten, glaube ich, mit ist, aus diesem Podcast zu nehmen. The power of and, das und, nicht die Ameise. Mhm. The power of and. And im Sinne von tatsächlich mehr Gas geben. Ich gib einfach noch etwas mehr. Komm mal aus der Komfortzone raus. And im Sinne von, ich versuche unvereinbare Dinge nicht entweder oder, sondern additiv zu denken und plötzlich komme ich auf eine Idee, wo man sagt, ah, geht doch.
Mhm.
Und and im Sinne von, ich versuche nicht nur mir etwas Gutes zu tun, sondern ich schaue, dass alle Stakeholdergruppen, die hier gerade beteiligt sind, dass sie alle glücklich werden und zwar nachhaltig. Dann kommt das Flywheel.
Und das ist quasi das, was wir vom Silicon Valley unter anderem lernen können. Zack, ab in da.
Es war mir ein Fest.
Ja, super, also danke für die ganzen Insights, Olli. Und wenn Fragen bestehen, ich vermute mal, Direct Messages auf LinkedIn und so weiter sind okay oder hast du ein anderes Medium?
Super.
Super, dann hoffe ich auf Kommentare, auf Likes und vor allem auch auf die Diskussion dazu, weil das ist ja immer noch das Wertvollste, wenn andere nochmal ihre Impulse mit reingeben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir, Olli, für deine Insights.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Immer.
Erfolg alle zusammen.